Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Nach 20 Jahren war gerade die sogenannte New Economy damals zu Ende. Das führte zu einer ziemlichen Krise. Es war ja kurz nach 9-11, wenn Sie sich erinnern. Und da hätte es uns beinahe zerrissen. Also da waren wir dem Tod näher als dem Leben, haben es aber geschafft.
Adi Drotlev von Mensch und Maschine. Heute zum 40. Jubiläum mit Rekordzahlen. Dazu hören Sie auch Fondsadvisor Felix Gode, der Mensch und Maschine schon lange im Portfolio hat. Auch SAF Holland mit Rekorden. Dazu der neue Finanzvorstand, Rekorde auch aus Österreich vom Stromkonzern Verbund und der Blick auf den Schweizer Aktienmarkt von Mr. Börsenradio Echtgelddepot Moimir Linker. Sie hören jeweils Auszüge. Für die kompletten Interviews registrieren Sie sich bitte bei börsenradio.de. Der Marktbericht heute wieder von Andreas Groß und mit am Mikrofon mein Kollege Peter Heinrich.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Mein Name ist Frank-Lorenz Dietz. Ich bin seit 1. Januar 2023 CFO bei SAF Holland in Bessenbach.
Andreas Groß aus dem Studio von Börsenradio. Die Schlagzeilen von heute: SAF will höhere Dividende bezahlen. SAF-Aktie auf 5-Jahres-Hoch. Warburg Research setzt SAF Holland auf Kaufen. Jetzt sind Sie seit 15 Monaten der CFO bei SAF Holland und liefern jetzt Rekordzahlen ab. Also offensichtlich mit einem glücklichen Händchen gestartet.
Ja, glückliches Händchen ist das eine, aber auch eine sehr gute Voraussetzung. SAF Holland ist eine sehr solide, gemanagte Company mit sehr viel Business-Fokus. Also wenig, ich habe vorher viel auch in Großkonzernen viel Zeit verbracht, wenig drumherum, sondern immer to the point, wie können wir dem Kunden liefern, was er braucht. Dann ist der Kunde zufrieden. Dann gibt es auch entsprechendes Wachstum und es gibt auch die Möglichkeit, entsprechende Margen zu generieren. Bevor ich angefangen habe bei SAF Holland, wurde bekannt gegeben, dass SAF Holland den Bremsenhersteller Haldex übernimmt. Haldex war vorher ein Lieferant von SAF Holland, liefert die Bremskomponenten für unsere Achsen. Der Fokus letztes Jahr war neben der Weiterentwicklung unseres normalen Geschäfts die Integration von Haldex und wir haben SAF Holland damit letztes Jahr auf ein anderes Level gehoben. Wir waren vorher so eine 1,5 Milliarden Company, jetzt zusammen mit Haldex 2,1 Milliarden Umsatz. Also wir sind jetzt wirklich ein Big Player in unserem Markt. Das Ganze auch mit einer soliden Marge, die natürlich davon lebt, dass wir gute Umsätze machen und Skaleneffekte realisieren. Wir haben aber auch einen sehr guten Job gemacht hier in der Integration von Haldex. Also wenn man sich vorstellt, Haldex ist ungefähr ein Drittel von SAF Holland zuvor und wir haben in kürzester Zeit es einfach geschafft, eine Company draus zu machen.
Ist natürlich gut und wichtig, sich breit aufzustellen, auch global entsprechend. Hilft natürlich dann auch, wenn der entsprechende Markt dann auch da ist. Ist jetzt laienhaft gefragt der Schluss richtig? Geht es den größten Nutzfahrzeugherstellern der Welt gut? Dann geht es auch Ihnen, also den Komponentenherstellern, gut?
Am Ende sind wir im selben Segment. Ich sag mal, unser Geschäft treibt das Transportsegment. Also je mehr Economies wachsen, also positives GDP, Bevölkerung wächst, das erhöht den Konsum. Konsum und wachsende Industrie erhöht den Transportbedarf. Und dafür brauche ich Transportvolumen. Und Transportvolumen ist ein Trailer und der muss von einem Truck gezogen werden. Also ich glaube, es gibt keinen harten Zusammenhang, ob es dem Truckhersteller gut geht, geht es auch uns gut. Aber der Markt, in dem wir uns bewegen, ist am Ende der gleiche. Und der langfristige Treiber ist Transportbedarf. Und Transportbedarf ist gerade in Ländern, in denen das GDP wächst und die Bevölkerung wächst, wie in Indien, aber auch in Amerikas oder in anderen Ländern, ist langfristig wachsendes Segment, weshalb wir auch in diesem Markt langfristig, glaube ich, ganz gute Rahmenbedingungen haben.
18.039 Punkte. Also wieder ein Rekord, auch am Donnerstag. Anschließend bröckelten die Kurse allerdings leicht wieder und am Ende standen 17.942 Punkte beim DAX, ein leichtes Minus von 0,1%. Der MDAX gibt ebenfalls nach, hier sind es 0,3%, und geht mit 26.262 Punkten aus dem Handel. Dow Jones und Euro jeweils ein halbes Prozent schwächer.
Mein Name ist Felix Gode, ich bin Gründer und Geschäftsführer von AlphaStar sowie Fondsadvisor für den AlphaStar Aktienfonds.
Russland hört zu. Also seit diesem Abhörskandal der Bundeswehr vor ein paar Tagen wird einem ganz klar, wie wichtig Cyberschutz ist. Also ich vermute, nicht nur Russland hört zu, sondern die Amerikaner genauso, die Chinesen, vielleicht die Israelis und die Engländer. Security Networks. Ja, da sind wir bei dem nächsten Wert. Was macht Secunet für die Regierungen, also Bund und Länder?
Secunet, kann man sagen, ist der IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und IT-Sicherheit ist also ein breites Feld. Da geht es um Laptops, um Server für verschiedene Einrichtungen der Bundesregierung, um das vielleicht mal so ein bisschen plastisch zu machen, weil im Prinzip hat jeder schon mal von uns auch Kontakt gehabt mit Secunet-Produkten indirekt. Wenn man zum Beispiel am Flughafen einreist, dann geht man ja heute durch diese elektronischen Gates, also wo man nur noch den Pass auflegt und dann entsprechend durchgelassen wird. Diese Produkte kommen zum Beispiel von Secunet. Oder wenn man seine Steuererklärung auf das Elster-Portal hochlädt. Auch hier geht es natürlich dann um sehr sensible Daten, die möglichst keiner sonst abgreifen sollte als das Finanzamt. Auch hier findet entsprechende Verschlüsselung dann mit Secunet-Produkten statt. Ne? Also an all diesen Dingen sind sie aktiv. Momentan ist es zum Beispiel das Unternehmen dabei, die sogenannte Bundescloud auch mit zu gestalten und mit aufzubauen. Also Deutschland möchte hier sich gerade, oder nicht wegen dieser jüngsten Datenpanne, sondern ganz grundsätzlich, weil man natürlich weiß, dass das Thema IT-Security ein wichtiges ist und an Bedeutung zunimmt. Dieser Fall, der zeigt ja nur, wie wichtig es sein kann. Diese Bundescloud, die eben aufgebaut werden soll, das soll einen neuen technologischen Standard setzen. Also hier wird sozusagen die neueste Infrastruktur aufgebaut auf den neuesten technischen Stand. Und Secunet liefert aber nicht nur diese oder Kryptographie und die Software, die dahinter steht, sondern natürlich auch die Hardware. Das heißt, die Laptops, die Rechner, die Telefone auch, die verwendet werden, um dann letzten Endes Daten über diese Cloud zu übertragen. Auch diese Produkte kommen von Secunet. Von daher sind wir da durchaus guter Dinge, dass sich das Unternehmen hier ja auch über die nächsten Jahre da sehr gut entwickeln wird. Und es ist ja nicht nur ein Thema für die öffentliche Verwaltung oder für die Regierung oder regierungsnahe Stellen, sondern natürlich auch für die Wirtschaft. Ja, wenn man sich anschaut, wie groß oder wie zahlreich mittlerweile die Attacken sind von Cyberkriminellen auf Unternehmen und die Unternehmen nahelegen, dann wird auch hier großer Nachholbedarf vorhanden sein oder ist großer Nachholbedarf vorhanden. Und auch davon kann Secunet tatsächlich über die nächsten Jahre noch viel stärker profitieren, als das heute der Fall ist.
Mumm. Ja, und heute hat Adi Trotlevs Lebenswerk Mensch und Maschine, in Kurzform eben Mumm, Jahreszahlen. Erneute Rekorde bei den jahresgroßen Kenngrößen, 9-mal Rekord bei Mensch und Maschine in Folge. Er selber sagt, der letzte Schritt zu einem vollständigen Software- und Serviceunternehmen. Wie findest du das Bilanzwerk?
Ich finde das Bilanzwerk sehr, sehr gut. Wie du es eben schon sagtest, seit vielen Jahren entwickelt sich das Unternehmen sehr ordentlich und überrascht hat uns. Also wir waren tatsächlich positiv sogar überrascht von den Zahlen, weil das Unternehmen natürlich von den Kundenbranchen her ja schon in Bereichen aktiv ist, die ein bisschen problematisch sind. Das heißt, im Maschinenbau zum Beispiel, Werkzeugmaschinenbau oder auch das ganze Bauwesen. Da ist ja ein großer Teil der Aktivität von Mensch und Maschine. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Schwäche in den Zielbranchen, hat sich das Unternehmen eben sehr gut entwickelt, weil die Produkte vor allen Dingen sehr gefragt sind, ja, weil die Kunden natürlich auch flexibel reagieren. Die Kunden auf zum Beispiel im Baubereich, wenn jetzt der Wohnungsbau oder der private Wohnungsbau schwächelt, dann auf Infrastrukturprojekte umschwenken und dann sind die Produkte von Mensch und Maschine eben weiterhin geplant. Zusätzlich ist es so, dass Mensch und Maschine seit jeher oder seit vielen Jahren zumindest ein sehr hohes Augenmerk auf Kostendisziplin legt. Das heißt, auch bei einem etwas dünneren Wachstum ist es dem Unternehmen möglich, trotzdem die Gewinne zu steigern. Das hat es immer wieder gezeigt und bewiesen, eindrucksvoll bewiesen. Und das freut uns sehr. Und wir sind auch schon lange investiert in Menschenmaschine. Und angesichts dieser Entwicklung und der Aussichten werden wir das wahrscheinlich auch noch über einen langen Zeitraum bleiben.
Na? Liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Name ist Adi Rottleff, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschenmaschine Software SE.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Nennen wir noch ein paar Fakten. Kennzahlen, Rekordumsatz 2023, 322 Millionen Euro. Rekordrohertrag 168 Millionen. Rekord EBIT 46 Millionen plus 10%. Rekord Nettogewinn 28,8 Millionen plus 11%. Aktionäre sollen jetzt zum 40-jährigen Geschäftsvolumen eine höhere Dividende bekommen. Wie hoch wird sie denn ausfallen?
Ja, die haben wir eben heute früh noch ein bisschen erhöht. Wir hatten in vorläufigen Zahlen, die wir am 9. Februar rausgegeben haben, haben wir 1,60 gesagt und wir haben jetzt aufgrund vor allem des noch besser reingekommenen Cashflows und natürlich zum Anlass unseres 40-jährigen Firmenjubiläums haben wir das nochmal ein bisschen aufgestockt auf 1,65 und sind damit an die Obergrenze unserer Guidance gegangen. Wohlweislich, aber also es soll nicht als Sonderdividende verstanden werden, sondern uns geht es da auch um die Nachhaltigkeit. Das heißt, die 1,65 sind dann einfach die Grundlage für das weitere Dividendenwachstum. Also Sonderdividenden haben ja immer so ein bisschen den Nachteil, dass sie dann die Nachhaltigkeit stören. Mhm. Wenn man im nächsten Jahr dann fragt, ja, wo ist denn die Sonderdividende?
40 Jahre Mumm, sagen Sie, hat es eigentlich bei Ihnen begonnen? Wie haben Sie denn angefangen?
Ja gut, man stolpert so in die Selbstständigkeit rein. Das war nicht so geplant. Ich war halt mit 30 Jahren in der Situation, ich hatte schon eine Firma mit drei Spätzle sozusagen und das lief so mittelgut. Da habe ich viel gelernt und habe auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Und dann habe ich mich eben im Jahr 1984 mit damals noch 30 Jahren komplett selbstständig gemacht und nach der Erfahrung mit der mittelguten Erfahrung mit den drei Partnern wollte ich diesmal eben 100% haben in der Gesellschaft und das habe ich dann auch 10 Jahre durchgehalten, bis ich dann eingesehen habe, dass es vielleicht doch besser ist, man rückt ein bisschen zur Seite und dann haben wir den Weg in die Börsennotierung über Bridge Investor, also erstmal über Mitarbeiteraktien, das war natürlich das Erste, die wir beteiligt haben und dann eben über den Bridge Investor und dann waren wir genau in der Zeit, wo der neue Markt begann. Ich war auch selber dabei auf dem Parkett, als der neue Markt am 10. März 1997 eingeläutet wurde, damals noch mit der Klingel, also mit der Glocke und danach haben wir dann nur noch wenige Monate gebraucht bis zu unserem Börsengang, war alles klar.
Und mit welchem Produkt haben Sie da angefangen? Ich meine, vor 40 Jahren, also 1984, was gab es denn da für Computer- und Rechnerleistung? Ich meine, da waren noch die Monitore gerade so Umschwung von Bernstein auf Richtung Farbe, gerade so Beginn von Festplatte. Die meisten hatten wahrscheinlich noch mit Diskette gearbeitet, 12 Kilobyte RAM, 8 Farben, 9 Geräusche und eine Grafik von 320 mal 230 Pixeln oder sowas.
Ja, das ist ein bisschen wenig. Damit hätten wir nichts anfangen können. Aber es ist in der Tat so, dass in der Rückschau sehen, 1980, glaube ich, war das Jahr, wo IBM den PC rausgebracht hat. Der hatte aber eine Grafik, die man nur mit einem amerikanischen Fernseher benutzen konnte und nicht in Europa. Und die war wirklich von der Auflösung nicht so toll. Und dann schossen aber die sogenannten IBM-Kompatiblen aus dem Boden, die dann nicht nur kompatibel waren, sondern selber eine ordentliche Grafik hatten. Und das war sozusagen die Geburtsstunde, wo man CAD überhaupt an den Arbeitsplatz des Benutzers bringen konnte. Vorher war das eben eine sauteure Angelegenheit, die nur auf dem Mainframe lief und wo der Arbeit schon ein Arbeitsplatz 200.000 Mark gekostet hat.
BMW-Aktien verlieren 3%, nachdem man weniger verdient hat und die Dividende zurücknimmt von 8,50 Euro auf nur noch 6 Euro. Bei Rheinmetall dagegen stellt man auf Dauerfeuer und nimmt sich 10 Milliarden Euro Umsatz vor im laufenden Jahr, nach 7 Milliarden in 2023.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Name ist Moimi Hlinka und ich bin CEO der Aquif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Ich höre immer Zinsen, Zinsen, Zinsen. Warum eigentlich? Warum höre ich nicht Bilanzen, Bilanzen, Bilanzen?
Das ist eine exzellente Frage, aber die Zinsen irgendwie auf langfristige Sicht, das müssen wir ganz klar unterscheiden. Der Mensch ist myopisch. Myopisch ist aus der Marktpsychologie, aus der Sicht der Marktpsychologie ist Myopik Kurzsichtigkeit. Das heißt also, der Anleger neigt dazu, aber nicht nur der Anleger, das Phänomenale oder das, was mich an der Marktpsychologie so fasziniert, ist immer noch aufs Neue tagtäglich, dass wir auch Alltagsentscheidungen nach diesen Kriterien treffen. Nicht nur Investmententscheidungen, sondern auch unsere Alltagsentscheidungen. Ich meine, das beste Beispiel, warum sind die Menschen sehr, sehr zaghaft in Richtung Altersvorsorge? Ja, wenn ich heute, meine Tochter ist 22, wenn ich ihr sage, spar mal jeden Monat 100, 200 Franken, wenn du kannst 300 und das tust du in einen schönen Aktiensparfonds oder in das Börsenradio Echtgelddepot und dann bist du, wenn du in Rente gehst, bist du Millionärin. Ja, aber es ist natürlich schön, mit den Freunden rauszugehen ins Kino und sich da noch ein paar Turnschuhe extra zu kaufen und so weiter. Das heißt also, was interessiert mich, was in 60 Jahren ist? Wieso rauchen wir? Wir wissen alle, dass es nicht gut ist. Aber die Menschen, was interessiert mich, was in 30, 40 Jahren ist? Heute ist der Genuss da, heute ist es schön. Und genau das Gleiche ist es mit vielen, vielen anderen Dingen. Und genauso ist es an der Börse auch. Und genauso treffen wir Anlageentscheidungen. Die Börse ist ein kleiner Junkie. Und die Börse ächzt nach dem nächsten Schuss. Und das ist die Zinssenkung. Das heißt also, kurzfristig Zinsen, 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 Zinsen. Langfristig Bilanzen, 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 Bilanzen. Das eine geht nicht ohne das andere, vice versa.
Ja, mein Name ist Michael Strugl. Ich bin CEO der Verbund AG, eines großen Renewable Players in Österreich, aber auch in anderen europäischen Märkten.
Wir sprechen über die Jahresbilanz 2023, Konzernergebnis plus 32% mit einem Gewinn von rund 2,27 Milliarden übertrifft Verbund seine eigene Prognose. Umsatz 10,5%. Da starten wir mit der Belohnung für die Aktionäre als Gegenleistung für das Eigenkapital quasi. Wie lautet der Dividendenklammer auf, der Dividenden-Sondervorschlag?
Der Vorschlag lautet, dass wir eine Dividende, eine reguläre Dividende je Aktie von 3,40 Euro ausschütten und dazu schlagen wir eine Sonderdividende je Aktie von 0,75 Euro vor. Das heißt, mit dieser Sonderdividende haben wir dann insgesamt eine Dividende je Aktie von 4,15 Euro.
Jetzt kommen wir zu dem Warum. Warum lief es so gut? Seit dem Russlandkrieg in der Ukraine sind ja die Energiepreise in Europa sehr volatil. Auf der anderen Seite haben sie ein stabiles Geschäft. Sie nennen es selbst Resilienz. Wie gut war denn die Wasserstabilität im Jahr 2023 und wie sehr sind denn die Terminmarktpreise gestiegen, was ja gut für Verbund ist?
Ja, grundsätzlich hatten wir einen durchschnittlichen Erzeugungskoeffizienten von 0,98. Das heißt, wir sind nur knapp unter dem langjährigen Durchschnitt und das war wesentlich höher als noch im Jahr davor, als der Koeffizient bei 0,86 lag. Das heißt, ein wesentlicher Treiber des guten Ergebnisses war mehr Erzeugung, sowohl aus der Wasserkraft, aber auch aus anderen Technologien wie Photovoltaik und Wind. Wir haben ja auch in diesem Jahr zusätzliche Kapazitäten gebaut und das hat sich auf die erzeugte Menge positiv ausgewirkt. Und der andere wesentliche Hebel, das haben Sie gesagt, waren hohe Marktpreise, die wir mitnehmen konnten, auch durch die gehedgten Mengen. Das heißt, wir haben schon im Jahr 2022 Mengen zu höheren Preisen verkauft und das führt dazu, dass der durchschnittliche Absatzpreis ebenfalls um rund 50 Euro die Megawattstunde höher war als im Jahr davor und das führt dann zu einem Rekordergebnis für das Jahr 2023, so wie Sie es gesagt haben und auch zu einer Dividende, die in absoluten Zahlen über 1,4 Milliarden Euro ausmacht.
Mein Name ist Christopher Karl Unterbrunner. Ich habe molekulare Biotechnologie studiert, also ein wissenschaftlicher Hintergrund mit dem Schwerpunkt auf Immunologie. Bin seit 2018 bei Medical Strategy begonnen als Analyst, seit 2020 Portfolio Manager und aktuell Fondsmanager des Flaggschiff-Fonds von Medical Strategy, dem Medical Biohealth.
Ich habe gelernt, in der Medikamentenentwicklung, da muss man wahnsinnig viel Geld investieren, Zeit investieren, Manpower. Und am Ende des Tages kommt eigentlich in der Regel nichts raus. Ich übertreibe jetzt vielleicht so ein bisschen, weil die wenigsten Forschungsäste dann tatsächlich zu einem Medikament führen, was wirkt, was verträglich ist, was dann auch tatsächlich, ja, ich nehme das nächste Passwort, dann zum Blockbuster wird. Können Sie mir das so ein bisschen einordnen? Wie lange dauert es, ein Medikament zu entwickeln? Was kostet es? Ja, und was kann die KI dann dort leisten, um das schneller und günstiger zu machen?
Die durchschnittlichen Entwicklungskosten eines Medikaments, das dann tatsächlich den Markt erreicht, ist 2,3 Milliarden US-Dollar und dauert circa 12 bis 13 Jahre. Es ist jetzt nicht so, dass die Entwicklung eines Medikaments 2,3 Milliarden kostet, aber im Durchschnitt. Und es schaffen nur circa 9% aller Produkte, Produktkandidaten, die im Menschen getestet werden, dann tatsächlich den Markteintritt. Das heißt, 91% aller Produktkandidaten scheitert, einfach weil die Wirksamkeit zu gering ist oder das Sicherheitsprofil zu kritisch. Und das wird natürlich auch alles in diese 2,3 Milliarden durchschnittliche Entwicklung reingerechnet. Die Entwicklung dauert auch sehr lange. Ein großer Teil dieser 12 bis 13 Jahre, circa 5, 6 Jahre, ist die frühe Grundlagenforschung, die Identifizierung der richtigen Moleküle mit den entsprechenden Eigenschaften. Und hier hat KI das Potenzial, deutlich schneller, deutlich bessere Moleküle eventuell vorherzusagen, die dann eben den ganzen Prozess schneller machen kann und dementsprechend auch kostengünstiger, wenn die Wirksamkeit auch besser ist und dementsprechend die Erfolgswahrscheinlichkeit für erfolgreiche Entwicklung steigt.
Jetzt hatten wir die 2,3 Milliarden, die 12 bis 13 Jahre, relativ konkret auch schon genannt. Das sind ja Erfahrungswerte. Jetzt beim Thema, was bringt mir jetzt die KI, haben Sie jetzt keine Zahl genannt. Geht das noch nicht? Aber Sie haben doch sicherlich ein Gefühl, ist das ein Faktor 50? Ist das ein Faktor 10%, die es schneller oder günstiger wird? Was sagen Sie als Fachmann?
Da würde ich als Fachmann sagen, man kann es nicht wirklich vorhersagen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie schnell und unvorhersehbar die Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz ablaufen. Dementsprechend, es ist möglich, dass es sich im Bereich 25-50% bewegt. Es kann aber auch ganz anders kommen.
Oder anders gefragt, werden Medikamente tendenziell günstiger? Werden sie tendenziell besser?
Also tendenziell besser auf jeden Fall. Medikamente werden auch jetzt schon immer besser. Um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, muss auch gezeigt werden, dass es besser als der bestehende Therapiestandard ist. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum die Arzneimittel, die heutzutage entwickelt werden, so teuer sind, weil wir einfach schon auf einem sehr hohen Niveau sind und gute Therapiestandards bei sehr vielen Krankheiten etabliert sind. Und diese dann nochmal zu verbessern, wird natürlich immer schwerer im Laufe der Zeit. Günstiger, natürlich ist es denkbar, wenn die Entwicklungskosten sinken, dann ist es auch für die Unternehmen, die diese Produkte entwickeln, einfacher, kompetitives Pricing zu machen. Im Pharmasektor ist natürlich immer ein wichtiger Faktor auch der Patentschutz. Die Unternehmen entwickeln sehr lange ein Medikament, müssen das Patent aber am Anfang der Entwicklung schon einreichen. Dann bleiben einige Jahre, in denen Umsätze erzielt werden können und dann kann auch schon Wettbewerb mit dem gleichen Produkt, also Generika oder Biosimilar, auf den Markt kommen, die dann wieder zu Umsatzerosionen führen. Das heißt, es muss dann immer auf Basis der einzelnen Medikamente gerechnet werden. Es ist auf jeden Fall denkbar, dass durch die sinkenden oder potenziell sinkenden Entwicklungs- und Zeitkosten dann auch Medikamente billiger werden können.
Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de